Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Und heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, ja zurzeit viele beschäftigt, nämlich wie kann ich Geld bequem und rentabel anlegen, mit Blick fürs Alter, aber auch vielleicht kurzfristiger für Investitionen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang hat jeder schon mal was von ETFs gehört. ETFs werden da ja empfohlen, sind in aller Munde. Und wir wollen der Sache mal auf den Grund gehen und klären, was genau das eigentlich ist, wie das eigentlich funktioniert. Darüber spreche ich dann heute mit meinem Kollegen Nils Nauhauser, der sich hier bei uns im Haus bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ganz intensiv mit dem Thema Geldanlage und Altersvorsorge beschäftigt. Hallo Nils.
Ja, hallo Niklas. Schönes Thema. Ich freue mich drauf.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Ja, fangen wir an. Was kann ich mit ETF machen? Wozu dient das? Was ist das?
ETF ist erstmal ein ganz einfaches Mittel, um Vermögen aufzubauen. ETF steht für Exchange Traded Fund und das heißt zu Deutsch börsengehandelter Fonds. Also zunächst mal muss man sagen, ETF ist ein Fonds, ein Investmentfonds. Und ein Fonds muss man sich so vorstellen wie so einen bunten Obstkorb. Da sind also ganz viele Früchte drin und bei einem Aktienfonds sind eben nicht Früchte, sondern Aktien drin. Also viele verschiedene Aktien, bei einem Rentenfonds sagt man dazu oder auch Anleihenfonds, sind eben verschiedene Anleihen drin. Also heute sprechen wir aber vor allem über Aktien und ETFs, die in Aktien anlegen, also den Aktienkorb. Jetzt haben ETFs zwei Vorteile. Der erste ist ET, das heißt börsengehandelt. Das heißt, sie sind sehr günstig. Man hat wenig Kosten, wenn man sie kauft. Und der zweite Vorteil besteht darin, dass sie einen Index nachbilden, einen Aktienindex wie den DAX. Das heißt, sie haben ganz niedrige laufende Kosten. Ja, und das ist im Wesentlichen schon ein ETF. Also du streust dein Risiko, steigerst deine Chancen und kannst dein Geld langfristig zum Vermögensaufbau einsetzen, ohne viel Aufwand.
Ich würde vorschlagen, wir dröseln das mal so ein bisschen auf, weil ich bin da schon ein bisschen leicht überfordert bei den ganzen Begriffen. Können wir das mal so der Reihe nach einfach so ein bisschen klären? Vermögensaufbau, soweit habe ich verstanden. Aber was sind diese einzelnen Bestandteile, die du schon angerissen hast?
Ja, also zunächst mal reden wir heute nur über Aktienfonds insbesondere, also Aktien-ETFs. Und da muss man erstmal wissen, was ist das eigentlich, eine Aktie? Und eine Aktie ist eine Beteiligung an einem Unternehmen. Also du hast Anteile an diesem Unternehmen und wenn das Unternehmen Gewinn macht, bekommst du einen Anteil an diesem Gewinn, das ist Dividende. Und wenn das Unternehmen gut wirtschaftet, dann wird der Kurs des Unternehmens mit den Jahren auch steigen und dann hast du eben steigende Aktienkurse und zusätzlich mit den Gewinnen machst du langfristig da eine gute Rendite. Kommen wir nachher noch dazu, wie viel das ist. Aber die Schattenseite bei Aktien ist, wenn das Unternehmen Verlust macht, hängst du da auch mit drin. Dann gibt es eben mal keine Dividende und wenn du Pech hast, gibt es auch Kursverluste. Und wenn du ganz viel Pech hast, kann ein Unternehmen auch wertlos werden und vom Kurszettel, sagt man so schön, verschwinden. Und dann hast du dein eingesetztes Kapital bei dieser Aktiengesellschaft verloren.
Und bei diesen Aktienfonds, von denen wir jetzt gesprochen haben, zu denen diese ETFs auch gehören, da funktioniert das anders.
Genau, bei Aktienfonds hat man ja den Korb, ne? Denk an den Obstkorb. Es ist nicht nur die eine Birne vielleicht mal voll geworden, du hast auch noch ein paar Äpfel und ein paar Bananen und andere Früchte da drin. Und so ist es eben auch bei Aktien. Geht es vielleicht einer Firma schlecht, profitieren andere. Ja, also wenn ein Autobauer aus Deutschland vielleicht schlechten Abschluss hat, dann profitiert vielleicht ein Autobauer aus Japan und sagt, super, kann ich mehr Autos verkaufen. Und das ist eben die Idee von einem Aktienfonds und so auch Aktien-ETF, durch die Risikostreuung dieses Risiko zu senken.
Und was gibt es da für, ja, für Aktien-ETFs oder für ETFs, für die ich mich entscheiden kann? Weil es sind ja ein paar Aktien am Markt.
Ja, genau. Und natürlich kann man jetzt überlegen, es gibt über 50.000 Aktiengesellschaften am Markt. Ne? Warum ETF? Warum Fonds oder so? Ich suche mir einfach die besten fünf und kaufe die besten fünf. Fertig. Da ist der Drops gelutscht. Aber die Schwierigkeit ist, man findet halt die besten fünf nicht. Wenn man sich das historisch mal anguckt, und das haben schon Forscher gemacht, die haben da festgestellt, die meisten Aktien, also mehr als die Hälfte, die bringen über ihre Lebenszeit eine Rendite, die schlechter ist als ein Tagesgeldkonto. Also da wäre es dann besser gewesen, du hättest dein Geld lieber bei deiner Bank gelassen. als es in Aktien zu investieren. Und ganz wenige, noch nicht mal 2%, treiben den gesamten Aktienmarkt nach oben. Also das, wovon man so spricht, ne? Die Aktienmärkte steigen, der DAX auf Allzeithoch, Weltaktienmärkte auf Allzeithoch. Diese Höchstwerte, die werden getrieben von weniger als 2% der Unternehmen.
Aber da muss ich ja doch die 2 kennen. Also das klingt jetzt nicht so ermutigend, sage ich mal, als wäre das wirklich lohnt, da in Aktien in der Börse zu investieren.
Absolut. Es scheint so, als müsste man die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen finden. Und das ist natürlich riskant, aber tatsächlich ist es viel einfacher. Man muss die Nadel im Heuhaufen gar nicht suchen, sondern kauf einfach den ganzen Heuhaufen. Das ist, was John Bogle gesagt hat. John Bogle ist einer der Mitbegründer von Vanguard, die erste Fondsgesellschaft, die Indexfonds und ETFs auf den Markt gebracht hat. So, und so ist das eben beim Aktien-ETF. Ich suche nicht nach diesen 5 Aktien oder 10, sondern ich kaufe sie möglichst alle und habe dann eben auch die Nadeln im Heuhaufen drin.
Okay, aber alle kaufen ist vermutlich nicht wörtlich gemeint. Ne? Ich kann jetzt ja nicht hingehen an die Börse und sagen, ich hätte gerne von allen Aktien etwas, abgesehen davon, dass ich so viel Geld nicht habe. Du hast das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass es da auch um einen Index und so weiter geht. Also das heißt, da kaufe ich am Ende doch nur ein paar, oder?
Genau, und also man macht sich das jetzt relativ einfach. Es gibt Indexanbieter, die haben nichts anderes gemacht, als die sagen, okay, wir nehmen die größten 40 Aktien im DAX zum Beispiel, fassen die in einen DAX-Index zusammen. Oder wir nehmen die 1300 größten weltweit, dann ist das der MSCI World. Oder wir nehmen, 9000 Gesellschaften weltweit aus den Industrieländern und aus den Schwellenländern. Und da sollen nicht nur große dabei sein, auch mittlere und kleine Unternehmen. Und dann heißt der Index MSCI All Country World Investable Market Index. So. Und diese Indexanbieter, die haben halt nichts anderes gemacht, als einfach diesen Index zu berechnen und diese Aktienkörbe zusammenzustellen. Und die Fondsgesellschaft, der ETF-Anbieter, macht jetzt nichts anderes, als die Aktien zu kaufen, die in diesem Aktienkorb vom Index liegen. Die Grundidee von diesem Index ist eben, dass man gleichzeitig ganz viele Einzelaktien kauft aus verschiedenen Regionen der Welt. Und damit hat man eben kein Risiko mehr, dass der gesamte Aktienkorb wertlos wird, sondern man hat nur noch ein Wertschwankungsrisiko.
Und das funktioniert wirklich? Also ich sage mal, das Risiko, wenn ich mir so einen ETF kaufe, ist tatsächlich dann geringer?
Ja, das ist so. Das zeigen alle Studien historisch und die Renditen, die man da erzielen kann, sind mit dem MSCI World beispielsweise seit 1970 etwa 7,5%. Es gibt übrigens auch ein schönes Zitat von diesem Aktieninvestment von André Costolani, dem sogenannten Börsenaltmeister. Der hatte gesagt, auf kurze Sicht ist es riskant, in Aktien zu investieren. Auf lange Sicht ist es riskant, nicht in Aktien zu investieren. So, und das gilt aber nur, wenn man breit streut. Und das ist bei einem ETF so, da investiert man eben gleichzeitig in Hunderte oder Tausende von Aktien und eliminiert quasi dieses kurzfristige Risiko und hat langfristig eben hohe Chancen auf attraktive Renditen, deutlich mehr an Vermögenszuwachs zu erzielen, als das mit dem Tagesgeldkonto oder dem Sparbuch möglich wäre.
Okay, das ist so ein bisschen breiter verteilt, ein paar gewinnen, ein paar verlieren letztendlich. Aber das heißt ja, ich kann schon auch Verluste machen mit ETFs, wenn ich die kaufe.
Ja, das ist richtig. Aber bevor ich sage, wie groß die Verluste da sind, vielleicht einmal ein Blick in die Lebensrealität. Wenn du morgens zur Arbeit fährst, mit dem Zug oder mit dem Auto, dann hast du wahrscheinlich ein Produkt von Aktiengesellschaft gekauft, denn die Züge werden hergestellt von Aktiengesellschaften, die Autos werden von Aktiengesellschaften produziert. Medikamente, die wir täglich kaufen, oftmals stecken Aktiengesellschaften dahinter. Denke nur an den Impfstoff in der Corona-Pandemie. Dann gibt es natürlich das Handy, das Smartphone, der PC. So viele Produkte, die wir tagtäglich konsumieren, die von Aktiengesellschaften hergestellt werden. Und die erwirtschaften jedes Jahr Gewinn. Klar, mal läuft es hier nicht so rund und da nicht so rund. Aber in der Summe machen all diese Firmen jedes Jahr Gewinn. Da schwankt vielleicht mal. Aber es ist nicht so, dass da ein Jahr entsteht, wo alle Firmen weltweit Verluste produzieren. Und das muss man sich einfach mal klar machen. Das ist mit diesem Aktieninvestment verbunden. Was schwankt, was das Risiko ist, sind die Kurse. Und da muss man klar sagen, selbst wenn du so breit streust, musst du damit rechnen, dass 50% Kurs minus jederzeit möglich ist. Das ist das Auf und Ab der Börsen.
Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, du sagst, die Wertentwicklung, ja, geht tendenziell schon immer nach oben. Zumindest, ja, was ja. Man jetzt so weiß.
Das ist so, klar. wie gesagt, der Crash 50%, da gab es historisch ein paar, Finanzkrise, New Economy Blase. Da war meistens nach 4 Jahren das Schlimmste schon vorbei und selten hat es auch mal länger als 10 Jahre gedauert. Aber auf lange Sicht kann man eben rechnen, bei Aktien seit 1970 etwa 7,5% hat man da an Rendite erzielt. Real, also wenn man die Inflationsrate abzieht, etwa 5,1% pro Jahr.
Okay, bedeutet das denn auch, dass man, wenn man so in ETFs investiert, das eher über einen langen Zeithorizont macht, dass das dann sinnvoll ist oder kann ich das auch kurzfristig als Anlageform benutzen?
Also im Prinzip ist das schon richtig, eher den langen Zeitraum. Ab 5 Jahre Anlagedauer dreht sich das Risiko so langsam von Aktien gegenüber Zinspapieren. Der Grund ist bei den Zinspapieren oft die Inflation. Ne? Das vergisst man dann. Da denkt man, ja, mein Sparbuch ist ja immer sicher. Ja, aber die Inflation nagt eben an der Kaufkraft. Aber man kann auch kurzfristiger anlegen. Wir empfehlen es aber nicht. Wir sagen, ab einer Zeit von 5 Jahren ist es sinnvoll. Und man muss sich eben die Frage stellen, wie sieht es denn aus, wenn man verkauft und die Kurse sind im Minus? Ist man wirklich auf das Geld angewiesen? Zum Beispiel, wenn du ein Haus bauen willst, brauchst du das Geld ja? Oder hast du noch ein bisschen Zeit und kannst so eine Verlustphase auch aussitzen? Deswegen ist der Anlagezeithorizont natürlich wichtig und auch, wie flexibel man ist, ob man auch warten kann, wenn die Kurse gerade mal schlecht stehen.
Okay, und diese ETFs, die kaufe ich mir im Prinzip selber, aber da gibt es ja auch Angebote von Banken immer wieder mal, dass man zum Beispiel dort sagt, ich kann hier auch einen Investmentfonds bei meiner Bank kaufen, der ist dann irgendwie von der Bank gemanagt und so weiter, ne? Dass da dann sozusagen eine Auswahl getroffen wird. Was ist denn von solchen Angeboten und Produkten zu halten? Ist das nicht irgendwie auch sinnvoller als ETFs, weil da ja dann tatsächlich Menschen mitgucken und aktiv handeln und gucken, ah, den sortiere ich lieber aus, den nehme ich dann noch mit zu?
Nein, klare Antwort, das ist nicht sinnvoller. Also zuerst mal vielleicht zum ETF, auch da ist es natürlich so, dass der Aktienkorb, der da hinter so einem Index steht, der wird ständig geändert. Ne? Vor ein paar Jahren waren da vielleicht 1500 Gesellschaften drin, jetzt 1300. Also da gehen ständig Gesellschaften rein und raus. Also auch der wird ständig aktualisiert und angepasst. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, dass dieses aktive Management, ja, also das kostet ja auch, ne, 1 bis 2 Prozentpunkte kostet das ja pro Jahr, dass dieses aktive Management sich nicht rechnet. Diese Fondsmanager, die versuchen, die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu finden, die versuchen, ein gutes Timing zu haben, jetzt verkaufen, später wieder kaufen, auf den Crashwagen, die schaffen es nicht langfristig, den Index zu schlagen. Deswegen rate ich von diesen Fonds ab.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, warum das so ist? Weil ich meine, letztendlich klingt es ja erstmal eigentlich plausibel. Da sind Leute, die Ahnung haben, die sich aktiv um etwas kümmern. Warum soll das schlechter sein als dieser Index, der das so halbautomatisch, sage ich mal, einfach nur macht?
Ja, es gibt 2 Gründe. Der wichtigste sind die laufenden Kosten. Die aktiven Fonds, die verursachen Kosten 1 bis 2% jährlich, sind die Managementgebühren. Dazu kommen aber auch noch Transaktionskosten. Also wenn die Aktien handeln, also kaufen und verkaufen, dann muss man jedes Mal eine Orderprovision bezahlen über die Börsen. Und manche dieser Fonds kommen dann auf 3 bis 4 Prozentpunkte an Kosten pro Jahr. Und das müssen sie ja erstmal verdienen, um gleich gut zu sein wie so ein Index. Und daran scheitern eben viele Fonds. Und eine zweite Fehlerquelle ist, tatsächlich auch falsche Anlageentscheidungen. Viele Fondsmanager glauben, sie wissen, dass der Aktienmarkt gerade hoch ist und dann verkaufen sie und dann irren sie sich aber. Er steigt weiter. Es kommt eben nicht der erwartete Crash. Oder sie schätzen auch Märkte falsch ein, sagen, jetzt ist das Zeitalter der, weiß ich nicht, Rüstungswerte oder der Raumfahrtwerte und dann laufen die aber gar nicht so gut. Also Fehlerquellen und hohe Kosten, das sind die Gründe.
Ja, zu den Kosten, das finde ich spannend. Also macht das so viel aus? Also ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt ETFs selbst kaufe an der Börse, dass ich so viel Kosten spare, dass das, ja, du hast es angedeutet, so einen dramatischen Einfluss letztlich auf die Rendite hat.
Ja, das ist so. Dazu vielleicht ein einfaches Beispiel. Wenn du jetzt 10.000 Euro in Aktien-ETFs investierst und 40 Jahre Zeit hast, ja, dann kannst du mit niedrigen Kosten, wie sie bei ETFs anfallen, fast 60.000 Euro verbuchen nach 40 Jahren. Im Vergleich dazu kommst du im gleichen Zeitraum bei den üblichen Kosten von aktiv verwalteten Fonds oder vielleicht auch von fondsgebundenen Rentenversicherungen, wo das Geld ja auch in Fonds landet, kommst du nur auf 30.000 Euro. Also du hast bei den üblichen Kosten nur die Hälfte des Ertrages wie bei den günstigen ETFs.
Okay, das ist krass. Also das ist ja wirklich mal schwarz auf weiß hier oder zum Nachhören eine ordentliche Summe, um die es da geht, ne?
Auf jeden Fall.
Okay, also ich meine, zusammenfassend könnte man dann jetzt bis zu dieser Stelle sagen, dass ETFs ja im Vergleich zu Aktien das Risiko minimieren, weil
ganz
es
genau
so breit gestreut ist, ne? Und dass dann eben ein entscheidender Punkt auch noch die geringeren Kosten sind, als sage ich mal bei der klassischen Geldanlage, bei der Bank oder
richtig,
was man da dann noch so angeboten bekommt.
Und deshalb ist unterm Strich der Ertrag höher.
Okay, aber doch nochmal kurz, weil ja so ein bisschen die Kritik auch hin und wieder oder die Fragen so aufkommen, ja, aber doch nochmal kurz das Risiko. Also ich bin ja irgendwie mit meiner Geldanlage diesen Marktschwankungen so ein bisschen ausgeliefert, ja. Also du hast zwar vorhin Beispiele genannt, wie es sich lohnen kann, nicht lohnen kann, aber vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, zu den Marktschwankungen, vor denen dann ja vielleicht auch viele Menschen Angst haben.
Ja, also das nochmal ganz deutlich. Historisch gesehen 50% Minus, darauf muss man sich gedanklich einstellen. Und ich sage immer, der Crash kommt. Es wird einen Crash geben die nächsten Jahre. Keiner kann nur sagen, wann es ihn gibt. Und der Crash, der trifft natürlich Anleger aller Produkte. Also das sind die Aktienfonds, alle betroffen, auch die mit aktivem Management. Und das wird kommen. Und wie gesagt, in der Vergangenheit war nach 4 Jahren meist das Schlimmste vorbei. Und langfristig wurden dann quasi immer wieder neue Höchstkurse erreicht. Und so konnte man eben diese Rendite erreichen. Vielleicht kennt jeder den DAX, ne? Der ist jetzt im Moment bei 24.000 Punkten etwa. Als der Index eingeführt wurde, 1987, lag der bei 1.000 Punkten. Das heißt also seitdem 24 Mal quasi den Einsatz am Anfang. Und so ähnlich sieht es bei all diesen Indizes aus. Auf lange Sicht klettern die. Und das, wovor man Angst haben muss, ist kurzfristig immer so ein Crash oder ein Kursrückgang. Das sind quasi die Zacken auf so einem Chart, wenn man sagt, der geht langfristig eben nach oben.
Genau, das ist ja der Punkt, den ich meinte, wo ich mir schon vorstellen kann, dass Menschen da eine gewisse Skepsis haben, wo du auch sagtest, naja, der nächste Crash kommt bestimmt und so weiter. Dann stellt sich ja schon die Frage, warum sollte ich dann jetzt investieren? Kann ich dann nicht noch warten, bis dieser Crash, der irgendwann kommen wird, dann da ist und dann investiere ich lieber dann und so weiter. Also das sind ja so Fragen, die mich dann in dem Zusammenhang auch umtreiben, ne? Wo pumpe ich mein Geld da jetzt rein sozusagen?
Absolut. Das ist eine Frage, die häufig kommt. Jetzt gerade sind die Aktienmärkte auf historischem Höchststand. Ist es schlau, da zu investieren? Naja, wenn man mal ein bisschen rauszoomt und sich die langfristige Kursentwicklung anschaut, dann waren die Aktienmärkte eigentlich permanent auf einem historischen Höchststand. Mhm. Also wenn man sagt, ich kaufe zu Höchstkursen nicht, dann kauft man gar nie. Das ist ja das Problem. Deswegen ist der Einstiegszeitpunkt eigentlich immer der beste jetzt. Und man muss aber, ich will da auch nicht falsche Erwartungen schüren, man muss immer sich darauf einstellen, das, was man da investiert, langfristig investieren und damit rechnen, dass es da auch mal kracht. Und wenn es kracht, muss man einfach nichts tun. Einfach aussitzen. Irgendwann hat sich das dann wieder erholt.
Das kann dann aber eine Zeit dauern, ein paar Jahre oder von was reden wir?
Ja,
dann?
Wie gesagt, meistens so etwa 4 Jahre. Und wenn man richtig Pech hat, auch mal 12 bis 15 Jahre.
Okay, 12 bis 15 Jahre ist natürlich ein Anlagehorizont, den hat nicht jeder. Also
ja, aber das ist wie gesagt 0,7% der Anlagezeiträume. Das heißt, in der Vergangenheit war das in 99% der Fälle vor Ablauf von 12 Jahren schon wieder das alte Kursniveau erreicht.
Okay, was ich auch schon mal gehört habe, dass dieses ganze ETF-Investment ist ja vielleicht auch so ein kleiner Hype gerade oder viele reden davon, dass das irgendwie eine Blase ist, ne? Dass am Ende die Blase platzt und dann sind ganz viele Leute ihr Geld los.
Ja, also das ist Unsinn. Klar, Aktien sind riskant, haben wir drüber gesprochen. Aber die einzige Blase, die hier platzen könnte bei diesem ETF-Thema, sind letztendlich die traumhaften Gewinne der Finanzindustrie, weil die schwimmen hier davon. Ne? Wenn die Leute nicht mehr in Rentenversicherungen, die in Investmentfonds anlegen, investieren, wenn die Leute nicht mehr das aktive Management kaufen, dann fallen die ganzen Transaktionskosten, die Abschlusskosten, die Verwaltungskosten, die Vermittlungskosten, all das platzt. Und das ist die Blase, die platzt. Und das ist gut für den Anleger und die Anlegerin, weil damit mehr vom Ertragskuchen der Kapitalmärkte auf dem Konto der Anlegerinnen und Anleger verbleibt.
Okay, also du meinst keine ETF-Blase, die platzt, sondern da geht eben an anderer Stelle bei den, ja.
Ja, es ist die Gebührenblase der Finanzlobbyisten, die platzt hier, wenn die Leute in ETFs investieren. Aber die ETF-Blase selber gibt es nicht.
Nee, okay, nur die beschriebene Möglichkeit der Kursschwankungen sozusagen.
Genau.
Ganz normalen Rahmen. Okay, super. Also ich würde sagen, mich hast du überzeugt, aber ich weiß noch nicht wie. Also sagen wir mal, ich möchte jetzt in ETF investieren. So möchte ich nächste Woche mit anfangen. Wie gehe ich vor? Was sind die wichtigsten ersten Schritte?
Ja, bevor wir darüber sprechen, vielleicht noch so ein paar Achtung, vielleicht Punkte. Ja. Ich würde noch nicht anfangen, über ETFs nachzudenken, bevor du nicht überlegt hast, habe ich denn eine vernünftige Absicherung? Also vielleicht brauche ich noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Haftpflichtversicherung. Denn für die Versicherung muss man ja auch Geld ausgeben. Mhm. Und hast du vielleicht kein Geld für einen ETF-Sparplan, sondern willst vielleicht erstmal einen Versicherungsschutz kaufen, weil du den brauchst für die Familie. Also darüber einmal nachdenken, das war Punkt 1. Punkt 2, hast du eine Rücklage? Man sollte immer genug Cash auf dem Konto haben, damit man eben keine teuren Kredite aufnehmen muss und vielleicht auch Reparaturen bezahlen kann. Ne? Weil Dispo überziehen wird teuer, kostet 12% Zinsen aufwärts. Und dann Punkt 3, wenn du die Schulden, die du hast, vielleicht auch noch reduziert hast und dann auch Geld übrig hast, dann kannst du darüber nachdenken, in ETFs zu investieren. Da musst du nur fragen, wie viel Risiko darf es denn sein?
Ja, genau. Also ich fasse nochmal zusammen, weil das finde ich ganz wichtig, diese drei Punkte, dass wir die beachten. Ne? Versicherung, bin ich abgesichert?
Genau.
Was brauche ich da? Kann man sich anschauen, Rat holen. Habe ich Rücklagen, falls mal das Auto, die Geschirrspülmaschine kaputt geht und ich kurzfristig Geld brauche? Und dann kommt als erstes immer Schulden reduzieren, weil
Schulden sind teuer.
Schulden sind teurer, als ich da vielleicht mit der Geldanlage was rausholen kann. Okay, dann habe ich die Checkliste, du hast gerade schon angedeutet, dann ist die Frage ja mit Aufteilung und so weiter, ne? Weil wir haben gerade darüber gesprochen, dass man ja doch ein gewisses Risiko schon mitnimmt, wenn man ETF investiert. Und wenn ich das vielleicht nicht will oder sage, ah nee, ich brauche doch, also wie teile ich mein Geld auf, dass dann nicht gleich alles weg ist so?
Ja, also du musst eben wissen, alles, was du in so ein ETF packst mit weltweiten Aktien, kann halt sich mal im Wert halbieren. Und wenn du das nicht möchtest und wenn du sagst, zum Beispiel bei 30% Verlust ist Schluss, dann würde ich dir sagen, kannst du nur 60% in ETFs investieren. Ne? Weil von 60% die Hälfte weg, wäre 30% minus. So, und so kommst du quasi zu einer Aufteilung zwischen sicheren Werten, wo du sagst, da mache ich lieber Festgeld und Tagesgeld oder ähnliche Produkte, und dem Chancentopf, wo ich eben langfristig an den Erträgen der Aktienmärkte teilhabe.
Ja, okay, wie finde ich das denn raus für mich individuell jetzt, sage ich mal, wo da Schluss ist bei meinem Risiko? Weil du hast jetzt gerade gesagt, ne, 30% könnte ich ertragen, 50 nicht, keine Ahnung, wie kann ich das feststellen?
Ja, das ist immer ein Punkt, der bei uns in der Beratung ein bisschen länger dauert. Es hilft so ein bisschen, wenn man mal die gröbsten Ausgaben, die in den nächsten Jahren anstehen, sicher abgedeckt hat. Also Rentnerinnen und Rentner beispielsweise, die wollen vielleicht eine Rücklage haben für Pflegekosten, die wollen vielleicht das Dach sanieren, die Heizung austauschen und so weiter. Und wenn quasi alles, was so ansteht an Ausgaben, sicher ist, wo ich sage, da mache ich kein Risiko, da habe ich ein Tagesgeld, ein Festgeldkonto, dann ist man ja schon mal mental ein bisschen befreiter und sagt, ja gut, den Rest brauche ich ja auch nicht. Also wenn es da mal kracht an den Börsen, ist ja nicht so schlimm, weil dann brauche ich das Geld nicht. So, das ist sozusagen eine Herangehensweise, und man muss sich da auch ein bisschen Zeit nehmen, und es hilft auch, wenn man sich ein bisschen anguckt, wie das in der Vergangenheit so gelaufen ist. Da haben wir bei der Verbraucherzentrale einen Renditerechner, können wir auch verlinken im Podcast, ja, wo man sich so eine Aufteilung, also man nennt das Aktienquoten, in der Vergangenheit mal angucken kann. Wo man dann gucken kann, wenn ich jetzt 10% oder 20% in Aktien investiere, wie war denn da das Risiko? Wie hat sich das dann auf die Rendite ausgewirkt über eine Laufzeit von 10 oder 30 Jahren?
Okay, das klingt spannend, das auch wirklich mal konkret nachvollziehen zu können. Den verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Diesen Renditerechner bei uns findet man aber auch über die Suche bei uns auf der Webseite. Okay, so kann ich dann also so ein bisschen abwägen mal, welches Risiko gibt es überhaupt. Wichtiger Hinweis fand ich war noch mit dem Geld, von dem ich schon weiß, dass ich es in nächster Zeit brauchen werde, dass ich das da dann leicht rausnehme. Wenn ich so gar kein Risiko tragen kann, dann sind ETFs aber eher gar nichts für mich, oder?
Ja, also wenn du kurzfristig überhaupt kein Risiko tragen willst, dann Finger weg von ETFs. Auf lange Sicht dreht sich das wieder. Ne? Wenn jetzt jemand jung ist, 20 Jahre, und sagt, die nächsten 35 Jahre will ich anlegen, da wäre es riskant, nicht in ETFs zu investieren, weil auf Sicht von 35 Jahren hat selbst der schlechteste Zeitraum bei den Aktienmärkten real eine Rendite von 3,1% gebracht. Und das war besser als der beste Zeitraum bei den Zinsmärkten. Das heißt, man ist dann immer besser gefahren als mit den Zinspapieren von den Banken und mit den sogenannten klassischen Rentenversicherungen von den ganzen privaten Versicherern.
Okay, cool. Das kann man auch, glaube ich, mit dem Renditerechner nochmal so diese Sachen ganz gut durchspielen, ganz genau, um das sich anschauen zu können. Okay, gut. Da sind wir schon einen ganz großen Schritt weitergekommen, aber jetzt kommt noch einer, der nicht ganz unerheblich ist, glaube ich. Irgendwie. Wie geht's denn jetzt konkret weiter? Also jetzt will ich dann tatsächlich in ETF investieren und jetzt stehe ich da und wo kann ich die denn kaufen? Wie geht das? Was mache ich da?
Ja, Punkt 1 ist, du brauchst ein Depot. Ein Depot ist wieder Schließfach bei deiner Bank. Da liegen dann nachher die Wertpapiere, also die ETFs drin. Und du musst also dieses Depot eröffnen. Das kannst du natürlich auch bei einer Sparkasse und einer Volksbank machen. Ist auch ein bisschen teurer meistens dort. Deswegen empfehle ich informieren bei der Stiftung Warentest Finanzen. Die haben jedes Jahr im November so ein Anlegen mit ETF-Spezial. Und da sind alle Banken und sogenannte Broker im Vergleich getestet. Und da weiß man dann, wo gibt es einen günstigen Broker. Denn da kann man den ein oder anderen Euro noch an den Gebühren sparen.
Okay, also ich brauche eine Bank, die hat ein Depot, das ist dann nicht in echt, wie du gesagt hast, das Schließfach im Keller, sondern das ist dann sozusagen das Ganze in digital oder in
richtig,
online
genau.
Oder sowas. Ja. Ne? Okay, und das eröffne ich dann einfach.
Genau, das geht vom Sofa aus auf dem Smartphone. Wenn du einen E-Personalausweis hast und die E-Funktion freigeschalten hast, geht das innerhalb von Minuten. Auch ohne E-Personalausweis geht das relativ schnell. Man kann dann die Video-Ident-Legitimation durchführen, also man hält den Personalausweis in der Kamera. Und dann kann so ein Konto relativ schnell eröffnet werden oder so ein Depot. Und ein paar Tage später, dann hat man die Zugangsdaten und dann kann man auch schon handeln.
Okay, damit wäre schon der wesentlichste Teil geschafft.
Ja, Depot ist da. Der nächste Teil ist die Frage, welche ETFs? Und da muss ich ganz deutlich sagen, die allermeisten ETFs, die es gibt mittlerweile schon Tausende, die sind überhaupt nicht empfehlenswert. Es sind nur ganz, ganz wenige empfehlenswert. Und da sind wir wieder bei dem Index, den wir am Anfang erwähnt haben. Wir wollen ja den Heuhaufen abdecken. Also was wir nicht wollen, ist einen Rüstungs-ETF. Die gibt es auch. Ne? Da werden nur Rüstungsaktien drin.
Themen,
ja, Themen beispielsweise. Oder aktive ETFs, die irgendwelche Anlagestrategien verfolgen. Auch keine gehebelten ETFs oder mit irgendwelchen greengewaschenen ETF, wo es heißt, die sind angeblich nachhaltig, was sie gar nicht sind. Da muss man ein bisschen aufpassen, also möglichst den Heuhaufen finden. Und dazu muss man nur wissen, welcher Index ist es. Und das kann ich sagen, das ist der MSCI ACWI, All Country World Index zum Beispiel, oder der FTSE All World Index.
Das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Also es gibt ganz viele ETFs, die irgendwelche Indizes nachbilden.
Genau.
Aber dann doch wieder nur kleinteilig unterwegs sind und die will ich dann nicht. Also vielleicht können wir das, fände ich ganz wichtig, nochmal sagen, also aus unserer Sicht, welche sind das dann, die wir nicht unbedingt empfehlen wollen?
Also im Grunde alle, die nicht einfach einen Markt breit abdecken. Also den großen Bruder des DAX, den würde ich immer empfehlen. Das ist der MSCI World, das ist der MSCI All Country World Index, der enthält auch die Schwellenländer. Das ist der FTSE All World Index, der enthält auch Industrie- und Schwellenländer. So, und diese Indizes sind empfehlenswert und da kann man investieren.
Und da gibt es dann wiederum verschiedene Anbieter, die ETFs auf diese Indizes anbieten oder wie?
Richtig, das ist nicht so viel. Das ist eine Handvoll. Das sind meistens nicht mehr als 10. Beim MSCI World gibt es recht viele, über 20. Bei den noch breiteren All Country World Indizes und FTSE All World Index gibt es nicht mehr so viel. Das ist dann eine Handvoll ETFs und in die investiert man dann. Und da hilft es natürlich erstmal zum Beispiel Stiftung Warentest Finanzen aufzuschlagen oder unser Buch zum Thema. Die Verbraucherzentrale hat auch einen Ratgeber. Da gibt es dann auch entsprechende Listen, welche ETFs das sind. Und da braucht man die sogenannte Wertpapierkennnummer. Und das sind 6 Ziffern und Buchstaben. Und mit der Wertpapierkennnummer findet man den richtigen ETF.
Okay, und bei dem ETF, da steht dann irgendwie in der Beschreibung des ETF drin, bildet den MSCI und so weiter.
Richtig, so steht es
da drin, genau. Okay, gut. Also doch vielleicht gar nicht so schwer.
Nö, eigentlich nicht. Man nennt diese Anlagestrategie nach dem KISS-Prinzip. Also im Grunde keep it simple and smart. Das bringt das noch auf den Punkt. Kauf möglichst viele Aktien und mach anschließend nichts.
Okay, gut. Wir verlinken dann in den Shownotes auch nochmal ein paar Seiten bei uns, glaube ich, wo man so bestimmte Sachen nachlesen kann, wie diese Indizes jetzt alle heißen und so weiter. Das haben wir da stehen. Es wird in den Webinaren, die wir so anbieten zu dem Thema, auch öfter mal die Frage gestellt, dass in diesen All-World-Indizes ja relativ viele US-Unternehmen auch drin sind. Ne?
Ja, ist richtig.
Also Verhältnisse im Vergleich zur ganzen Welt. Ist das irgendwie ein Problem?
Also die Frage wird tatsächlich viel gestellt, gerade wegen der Politik in den USA, die natürlich ein bisschen erratisch ist mit diesem Zollpolitik von Trump. Und dann haben wir natürlich auch viele, die Fragen und Zweifel haben an der Demokratie in den USA und deswegen die Sorge äußern, ist das denn schlau, so viel Geld in den USA anzulegen? Und beim MSCI World sind etwa 70% nachher US-amerikanische Aktien. Beim MSCI All Country World Index sind es gut 60%. Sind auch die Schwellenländer drin. Und ich kann schon nachvollziehen, intuitiv ist die Kritik schon verständlich. Aber ich meine ganz klar, man muss das nicht ändern. Man kann es auch einfach so akzeptieren. Historisch gesehen ist es nicht so ungewöhnlich. Es gab auch in der Vergangenheit schon Phasen, wo die USA so ein hohes Gewicht hatten und auch ein viel niedrigeres Gewicht. Und das wechselt. Das ist der Zeitgeist jeweils. Und In dieser wechselnden Phase seit 1970 hat der MSCI World Index 7,5% gemacht. Das heißt, in der Rendite historisch ist das alles drin, dass mal die Aktienmärkte besonders schnell wachsen in den USA oder in anderen Gegenden. Japan hatte auch mal einen großen Anteil, ist dann aber zusammengeschmolzen. Da muss man sich keinen Kopf machen.
Das kann ich aber auch, also wenn ich das trotzdem möchte, könnte ich das irgendwie selbst noch anpassen, reduzieren irgendwie?
Ja, also da gibt es eine relativ einfache Möglichkeit. Wenn du 10.000 investierst, kannst du sagen, okay, 6.000 packe ich in so einen weltweiten Aktienindex und dann nimmst du noch 1.000 Euro, die steckst du zum Beispiel in Europa, einen Index auf Europa, das ist der MSCI Europe zum Beispiel, und weitere 3.000 in die Schwellenländer, das ist zum Beispiel der MSCI Emerging Markets. Und so hast du quasi 6.000 weltweit, 1.000 Europa, 3.000 Schwellenländer. Macht es ein bisschen komplizierter. Ich meine, es ist nicht notwendig, aber wenn man sich damit dann besser fühlt, kann man es so machen.
Okay, das heißt, es gibt also neben diesen ETFs, die weltweite Indizes abbilden, so habe ich das jetzt verstanden, auch welche, die nur Europa abbilden und nur Schwellenländer abbilden sozusagen. Und da könnte ich mir dann auch selbst was zusammensetzen aus mehreren ETFs dann.
Halt. Das kann man machen, macht es wie gesagt ein bisschen komplizierter. Ich empfehle es einfach zu halten und diese Weltindizes zu nehmen, aber wer sich ein bisschen besser auskennt, ein bisschen eingelesen hat, der findet dann auch Möglichkeiten, das individuell noch anzupassen. Ganz entscheidend, langfristig ist kaufen liegen lassen. Also ob man da jetzt sagt, ein bisschen mehr Europa, ein bisschen mehr Schwellenländer oder so, das ist nicht so entscheidend. Wichtig ist wirklich, dass man ETF kauft und im Crash, im neuen Kurshoch Jahre, Jahrzehnte einfach liegen lässt.
Okay, das ist dieses Buy-and-Hold-Prinzip.
Ganz genau.
Kaufen und liegen lassen. Okay, gut. Aber jetzt, weil du vorhin sagtest, wenn man 10.000 investieren möchte, jetzt hat nicht jeder 10.000 rumliegen, aber vielleicht möchten trotzdem Leute in ETF sparen. Was gibt es da noch für Möglichkeiten, außer dass ich jetzt eine große Summe schon habe, die ich investiere?
Genau, die andere Möglichkeit ist, so einen Sparplan einzurichten. Das ist wie ein Dauerauftrag, bei dem regelmäßig jeden Monat, kann man festlegen, 50, 100, 500 Euro, muss auch nicht jeden Monat sein, kann auch einmal im Quartal sein. Jedenfalls regelmäßig ETFs gekauft werden. Das nennt man dann ETF-Sparplan. Und das Schöne ist, anders als bei einer Lebens- oder Rentenversicherung, man führt das aus und nur wenn es ausgeführt wird, fallen Kosten an. Und man kann das jederzeit auch ändern. Man kann sagen, hier Pause, man kann es kündigen, man kann es später wieder neu anlegen. Das alles ohne Extrakosten.
Okay, super. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wie das so funktioniert. Das scheint doch viel einfacher zu sein, als man auf den ersten Blick so denkt. Ich glaube, das ist zu machen, oder?
Das ist zu machen. Also mit ETFs kann man Vermögen aufbauen. Man kann sie einmalig kaufen, kann einen Sparplan einrichten. Das ist auf den ersten Blick alles sehr einfach. In der Praxis gibt es dann doch immer wieder so ein paar Stolperfallen. Denn wenn man sich dann einloggt, erstmalig vielleicht bei so einem Broker, da gibt es jede Menge ablenkende Werbung. Hier, da heißt es, jetzt gibt es Private Markets, kaufen Sie diese Produkte, kaufen Sie Finanzderivate. Und dann wird teilweise Werbung eingeblendet. Hier gibt es einen Fonds, der ist besser gelaufen als dein ETF. Und es gibt dann Werbung für Podcasts und Newsletter und Trendthemen. Und das Ganze muss man am besten ignorieren. Also die ganze Werbung abschalten, ausblenden. Wenn man den ETF weiß mit der Wertpapierkennnummer, dann zum Broker klicken auf Kaufen oder auf Sparplan anlegen. Und der ganze Mist, der einem da links und rechts noch angedreht wird, dem einfach immer ausweichen.
Okay, prima. Also da auch Buy and Hold, ein bisschen Gelassenheit mitbringen und auf die Seite legen, gar nicht mehr drum kümmern und das Leben genießen, ja?
Ja.
Okay, super. Vielen Dank, Nils. Das fand ich, war wieder mal sehr aufschlussreich. Und für all diejenigen, die noch weitere Informationen zu ETFs haben wollen, Nils Nauhauser hat aktuell ein Buch geschrieben, das ist jetzt im August 2025 erschienen. Das heißt ETF als Geldanlage und Altersvorsorge. Da machen wir mal ein bisschen Werbung für. Und wir haben natürlich bei uns auf der Webseite noch ganz viele Informationen, die verlinken wir auch in den Shownotes, kostenlose Informationen. Wir haben den Renditerechner, wir bieten regelmäßig kostenlose Online-Seminare auch zum Thema Geldanlage mit ETF an. Da möchte ich Sie einladen, sich das auch gerne mal anzuschauen und da mitzumachen. Finden Sie auch verlinkt in den Shownotes und bei uns auf der Webseite. Okay, Nils, gibt es noch was du loswerden möchtest jetzt in dem Zusammenhang oder haben wir alles besprochen?
Ja, es klingt mir jetzt alles ein bisschen zu rosig. Ich möchte noch eine Prognose aufstellen. Es wird ein Crash kommen. Irgendwann in den nächsten 20 Jahren wird ein Crash kommen. Und wer davor Angst hat, sollte nicht in ETFs investieren. Und vielleicht zur Crash-Angst noch ein Satz. Jeder zukünftige Crash sieht immer wie so ein Risiko aus. Aber wenn man mal zurückblickt, jeder vergangene Börsencrash sieht wie eine Chance aus.
Okay, prima. Das lassen wir mal so stehen. Vielen Dank, Nils.
Gerne.
Ja, sehr spannendes Gespräch. Genau, ich habe schon gesagt, wir verlinken alles in den Shownotes. Bei uns auf der Webseite gibt es weitere Informationen. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, ja, schreiben Sie gerne einen Kommentar, lassen Sie eine Bewertung da. Schreiben Sie uns eine E-Mail an online@vz-bw.de. Empfehlen Sie uns weiter, hören Sie gerne wieder rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.